herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich freue mich riesig. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, das Thema emotionales Essen bei Eltern und auch bei Kindern. Und ich habe eine Expertin zu Gast, die viele Eltern begleitet bei diesem Thema. Nicht nur, wenn sie selbst vielleicht emotional essen, sondern auch, wenn ihre Kinder vielleicht kein Ende finden oder zu wenig essen. Und Nina begleitet Eltern in diesem Bereich. Nina, herzlich willkommen. Stell dich doch am besten gleich mal vor.
Ja, total gerne. Vielen Dank, Martina, dass ich da sein kann. Ja, mein Name ist Nina Veit. Ich bin 46 Jahre alt und bin psychologischer Coach und auch zertifizierte Ernährungsberaterin. Also ich bringe diese beiden Welten quasi zusammen, das Innen und das Außen.
Ja, das freut mich sehr, Nina. Das heißt, du hast wahrscheinlich in Beratungen immer wieder bestimmte Fälle oder wo Eltern zu dir kommen und vielleicht Essthemen mitbringen. Oder wie sieht dein Alltag so aus, dein Berufsalltag?
Also in erster Linie begleite ich tatsächlich Frauen, die aus ihren dysfunktionalen Essensmustern aussteigen wollen. Das sind Frauen, die schon viele Jahre häufig versucht haben abzunehmen, die verschiedene Diäten hinter sich haben und die irgendwann zu mir kommen und sagen, ich weiß zwar unglaublich viel über das Thema Ernährung, aber ich weiß nicht mehr, wie ich normal essen soll. Okay. Und das ist eine große Belastung, auch eine mentale Belastung natürlich. Und die sind häufig auch unglücklich mit ihrem Körper, fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl. Fast egal, wie der aussieht, fühlen sie sich in ihrem Körper nicht wohl. Und diese Frauen begleite ich dahin, wieder ein, ja, überhaupt mal eine Beziehung zu ihrem Körper aufzubauen, eine positive Beziehung zu ihrem Körper aufzubauen und dann eben auch eine Essensroutine zu entwickeln, die wieder Ruhe in den Kopf bringt und die Sicherheit in den Alltag bringt, ohne komplizierte Regeln und ohne vor allen Dingen Druck und Kontrolle.
Ach, so, so wertvoll, denn Essen kann ja so ein wahnsinniger Genuss sein und auch, also Nahrung ist ja ein Grundbedürfnis jedes Menschen und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir für Kinder dahingehend Vorbild sind. Also ich erlebe das ja immer wieder, dass Kinder einfach auch ganz genau beobachten, wie geht eigentlich meine Mama, mein Papa mit Essen um und ich erlebe das auch oft, dass Eltern, die selbst eben sehr gesund sich ernähren und das einfach so intuitiv auch machen, dass die Kinder da auch keine Themen haben. Und ich erlebe das auch gerade, dass dann viele Eltern ein schlechtes Gewissen haben und denken, ja, sie sind da nicht Vorbild und deswegen so wertvoll, was du da machst, Nina. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wo denn die hauptsächlichen Ursachen liegen für dieses emotionale Essen oder dieses Dysfunktionale, was du da beschrieben hast.
Also aus meiner Erfahrung heraus gibt es da zwei hauptsächliche Ursachen. Die eine ist, dass gerade Frauen irgendwann im Laufe ihrer Entwicklung mit beschämenden Bemerkungen konfrontiert werden, ihren Körper gegenüber. Und dass wir irgendwann lernen, aha, so wie ich jetzt gerade bin, bin ich anscheinend nicht okay. Liegt natürlich auch an dem Bild, was uns suggeriert wird, wie eine Frau auszusehen hat. Mhm. Und diesem Bild entsprechen die wenigsten Mädchen gerade, wenn sie heranwachsen. Und dann ist der klassische Einstieg in der Pubertät mit eben diesem Glaubenssatz, den man dann irgendwann hat, ich muss schlanker sein, als ich jetzt bin. Und damit ist der Einstieg in ein dysfunktionales Essverhalten eben da. Das ist der Punkt, tatsächlich Kritik am eigenen Körper. Der andere ist der emotionale Punkt und der setzt häufig schon viel früher an. Und das sind Erfahrungen, die wir als Kinder machen, wenn unsere Gefühle, die wir ganz natürlicherweise haben und äußern und auch richtigerweise haben, nicht den Rahmen bekommen, den sie eigentlich brauchen. Und das sind Bemerkungen, die wir alle kennen, die wir immer wieder auf dem Spielplatz hören, die wir vielleicht auch selber erlebt haben als Kinder, die auch gar nicht schlimm gemeint sind, aber die beim Kind dazu führen dürfen, stopp, so darfst du dich nicht fühlen. Also zum Beispiel, das Kind fällt hin und man sagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht so an. Oder ein wütendes Kind bekommt die Botschaft nonverbal und auch verbal, das akzeptiere ich nicht, Wut ist nicht in Ordnung. Ja, also sowas wie, so benimmt man sich nicht.
Ja.
Was dann beim Kind passiert, wenn das wiederholt auftritt, kann es passieren, dass diese Gefühle wie unter einen Deckel kommen. Also die erhalten quasi, ne, die Gefühle sind im Topf und das Kind macht den Deckel drauf, weil es weiß, wenn ich die rauslasse, ist es nicht in Ordnung und ich gefährde die Beziehung zu meiner Kontaktperson. Und dann gibt es Kinder, natürlich nicht alle, aber dann gibt es Kinder, die diesen krassen Druck über Essen kompensieren. Essen ist ja häufig schon natürlich auch vom Säuglingsalter her mit Zuwendung gekoppelt und mit Geborgenheit. Ja, also da kümmert sich jemand um mich. Manche Menschen erfahren das auch noch als Kind, dass sie eben ein Bonbon bekommen, um getröstet zu werden. Ne? So, hier isst es mal, dann ist es schon wieder gut. Und wenn diese Kopplung da ist, dann kann es passieren, dass Kinder beginnen, sich mit Essen zu trösten. Oder sich mit Essen abzulenken, wenn sie einsam sind, wenn sie wütend sind, traurig sind. Also eine klassische Coping-Strategie. Und das kann sich eben im Laufe der Jahre verselbstständigen.
Vielleicht magst du den Begriff Coping-Strategie gleich nochmal erklären für alle, die den noch nicht kennen.
Also das ist quasi eine Strategie, die eigentlich nicht den Kern des Problems trifft. Ja, also ich adressiere mit dem Essen ja nicht mein Gefühl und ich bringe es nicht in Kontakt, sondern ich überdecke es. Ich überdecke das eigentliche Problem mit was auch immer. Wir sind da sehr kreativ, wir Menschen.
Ja.
Mit allen möglichen Strategien. Aber das Essen ist eben eine sehr beliebte Strategie. Es ist immer verfügbar. Es ist zumindest für viele Menschen erstmal auch ganz unauffällig.
Ja.
Und damit perfekt geeignet. Es schüttet Dopamin aus im Gehirn. Und damit perfekt geeignet, um sich erstmal besser zu fühlen.
Ja, es ist einfach so eine Form von Kompensationsstrategie. Also so wie vielleicht auch manche dann irgendwann extrem in den Sport gehen und die anderen vielleicht später rauchen oder Alkohol trinken. Ja, das sind alles Strategien, die eigentlich Gefühle betäuben, weil wir nicht richtig gelernt haben, sie zuzulassen, damit umzugehen, sie da sein zu lassen. Das ist ja so das, was ich auch erlebe oder was so mein absoluter Herzenswunsch ist, meine Vision, dass Kinder einfach mitbekommen, ich darf so sein mit all meinen Gefühlen. Und das ist ein Kernthema meiner Arbeit und deswegen ist es so spannend, wie das auch in Verbindung mit Essen steht. Also wenn ich jetzt an mein kleines Mäuschen denke und an unsere Stillbeziehung, es beginnt ja eigentlich da auch schon, ja, dass ich mit ihr jetzt so eine tolle Stillbeziehung habe und wie du schon sagst, es ist die Muttermilch, die ist ja auch dieses Süße und dieses Leckere, ja, das ist in Verbindung mit Zuwendung und dann kann es eben, wenn das andere nicht da ist, also wenn man nicht gehört und gesehen wird mit dem, was man braucht und fühlt, dann kann es durchaus eben eine Strategie sein. Und spannend fand ich jetzt gerade, dass du gesagt hast, es ist eine unauffällige Strategie. Damit ist wahrscheinlich jetzt so gemeint, dass ja, man kann es überall gut, also auch wenn man jetzt draußen ist oder so, ist Essen ja erstmal nichts Verrufenes, oder? Oder nichts, was verurteilt wird an sich.
Ganz genau. Also mit Essen sieht man erstmal nicht so an. Wenn eine 13-Jährige sich jetzt Zigaretten besorgen würde, würde das auffallen.
Ja.
Aber es ist tatsächlich auch überall verfügbar. Also wir müssen mal in die Schulkantinen gucken oder in, weiß ich nicht, mal zum Einkaufen gehen mit einem Kind.
Ja.
So, sie werden überall mit einem Essen konfrontiert, was tatsächlich eigentlich auch nicht den Körper nährt, sondern eher für die Seele da ist. Also natürlich nicht wirklich, aber so gemeint. Und das fällt nicht auf.
Das ist natürlich dann so der nächste Bereich wieder, wo man als Elternteil auch drauf schauen darf, was ist denn eigentlich wirklich drin in den Lebensmitteln und wird mein Kind vielleicht auch davon süchtig oder abhängig, wenn es einfach total viel Zucker enthält oder einfach irgendwelche Geschmacksverstärker oder die wahrscheinlich dann dazu führen, dass das Kind immer mehr davon möchte. Also wenn ich jetzt an so eine Packung Milchschnitte denke, will ich die ganze essen, ja. Du weißt, was ich meine, mache ich auch manchmal.
Ganz genau. Also die Nahrungsmittel, die wir, sage ich jetzt mal, im Supermarkt heute kaufen können, die stark verarbeitet sind, die kommen natürlich aus einer Industrie und die sind dafür designt, dass wir davon mehr wollen. Und Kinder haben eben dieses Wissen häufig noch nicht und auch diese Reflexionsmöglichkeit und Fähigkeit noch nicht, um das anders beurteilen zu können, sondern die spüren einfach, cool, das schmeckt, mein Körper feuert Dopamin, damit geht's mir gut, ich will mehr davon. Und da ist natürlich schon irgendwann eine Begleitung gut, die da eine sanfte, aber doch lenkende Hand natürlich hat. Also es gibt gerade beim Thema Süßigkeiten Stimmen, die sagen, lass es völlig frei. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das sehr differenziert, je nach Kind.
Da wollte ich jetzt gerade fragen, weil das habe ich ja ganz, ganz häufig auch. Ist auch zum Beispiel im Thema Medien, ich finde, das ist so ein bisschen übertragbar. Und ich habe ja so viele unterschiedliche Kinder in unterschiedlichen Altersphasen begleitet. Und ich sage immer, wenn ich was aus dieser Zeit mitgenommen habe, dann, dass es niemals eine passende Strategie für alle Kinder gibt, sondern wir immer darauf gucken dürfen, wie suchtanfällig ist das Kind, wie reagiert das Kind. Gerade auch bei der Mediennutzung ist es super übertragbar. Es gibt Kinder, die wählen immer irgendwie Fahrradfahren draußen und spielen im Hof, anstatt irgendwie noch eine Folge. Und dann gibt es Kinder, die einfach total anfällig dafür sind. Ja, und da würdest du auch sagen, ist es beim Essen ähnlich, oder?
Ja, definitiv. Also gerade wenn wir uns den Thema Zucker anschauen, Zucker ist ein Suchtmittel. Das wird zwar in unserer Gesellschaft so nicht tituliert, aber es ist de facto so, man kann von Zucker süchtig werden. Und da ist es schon so, normalerweise sage ich in der Ernährung, möglichst keinen Druck, möglichst keine zu starren Regeln, das ist alles kontraproduktiv. Und beim Zucker, es kommt einfach sehr auf das Kind an. Es gibt Kinder, die interessieren sich gar nicht dafür. Ja, die vergessen den Osterhasen in ihrer Box und dann kommt er irgendwann zu Weihnachten und sie sagen, ach komm, schmeiß ihn weg. Andere Kinder gehen noch an die Geschwistervorräte quasi dran und futtern
auf. Also ich war so ein Kind, ich habe auch immer zum Beispiel wenn ich einen Adventskalender bekommen habe, habe ich alles schon auf einmal gegessen und dann die Türchen wieder zugemacht. Das hat die Mama nie gemerkt. Also so eine war ich ja. Also ich war definitiv so, dass man mir das hätte so ein bisschen, dass ich da mehr Führung gebraucht hätte. So oder liebevolles Lenken, so wie du es gerade auch genannt hast. Das hätte ich definitiv gebraucht als Kind. Ja, das finde ich ganz spannend. Ich
natürlich viele Mütter schwer, gerade auch, wenn es ihre eigenen Themen triggert. Mhm. Das merke ich in der Begleitung der Frauen häufig, dass die Ängste, die sie haben, eigentlich eher die eigenen Ängste tief innen drin sind.
Was sind das für Ängste zum Beispiel?
Das sind häufig Frauen, die selber beschämt wurden, zum Beispiel als Kinder, die selber häufig ein Thema mit Zucker hatten oder selber übergewichtig waren und die diesen Schmerz kennen. Also diesen Schmerz, wenn man gespiegelt bekommt, mein Essverhalten ist nicht okay oder mein Körper ist nicht okay. Und das ist häufig ein ganz tief sitzender Schmerz, der aber unbewusst quasi wie unter der Oberfläche läuft und der aber im Kontakt mit dem eigenen Kind extrem getriggert wird. Und deswegen kommen häufig auch krasse Ängste der Mütter hoch, die dann sagen, oh Gott, mein Kind ist 3 Jahre, wiegt viel zu viel auf der 99. Perzentile und ist viel zu schwer und ich habe Angst, dass es übergewichtig wird. Da sage ich dann, stopp, das ist tatsächlich ein junges Alter, da entwickelt sich noch so viel, da muss man eigentlich mal gar keine Angst haben. Natürlich auch hier würde ich nicht die Süßigkeiten offen rumstehen lassen, wenn das Kind da keinen Stopp findet. Aber da ist es gut hinzuschauen, okay, stopp, von welcher Angst reden wir jetzt hier? Ne? Also ist es die zum Kind oder steckt eigentlich was in mir?
Dass sich die Mutter einfach stark identifiziert, unbewusst, dass es dieser Kindanteil ist, der sich mit dem des Kindes, mit dem eigenen Kind identifiziert in diesem Moment. Was ja auch so nachzufühlen ist, weil wahrscheinlich diese Mutter Sorge hat, mein Mädchen zum Beispiel könnte genauso für den Körper kritisiert werden, wie man es selbst vielleicht erlebt hat. Und das heißt, das ist so eine Angst, dass die Kinder übergewichtig werden könnten. Was sind noch so typische Ängste, die auftauchen?
Also ganz klassische Ängste ist, mein Kind ist unterversorgt an Nährstoffen zum Beispiel. Ja, es gibt ja die klassische Phase, wo Kinder gefühlt wirklich nur Nudeln ohne alles essen.
Ja, genau. Oder Käsespätzle ohne Käse.
Ja. Ja. Und da ist schon häufig mal so diese Angst, oh Gott, mein Kind, ich muss mein Kind dazu bringen, dass es Gemüse oder Obst isst. Da würde ich auch immer zur Entspannung raten. Diese Phasen gehen vorbei und wenn das Kind sieht, aha, meine Eltern essen andere Dinge, da kommen immer auch wieder andere Dinge auf den Tisch und ich werde ermuntert, sie zu probieren ohne Druck, dann entwickelt sich das. Selbst wenn diese Phase meinetwegen Jahre dauert. Das kommt. Das kommt, dass die Kinder dann irgendwann wieder abenteuerlustiger werden und dann irgendwann auch in der Peer Group merken, ah, okay, meine Freundin ist das oder der ist das oder ich sehe mal ein Video mit Rezepten.
Ja, ist ja auch oft so, dass die Kinder dann in der Kita oder Schule, ohne darüber nachzudenken, trotzdem alles essen. Das finde ich dann auch immer sehr beruhigend. Und das ist einfach so zu Hause, so dieses, da mache ich das so, wie ich das möchte, hat ja oft auch so mit dieser Autonomiephase zu tun, in der Kinder dann stecken, dass sie selber bestimmen wollen, was sie essen. Da sage ich genau das Gleiche, dass es so hilfreich ist, zu entspannen. Das freut mich, dass du das auch so siehst.
Ja, voll.
Ja, also weil dieser Druck ist ja rein psychologisch für die Kleinen genau, also es führt genau dazu, dass ein Kind noch mehr verweigert. Und ich finde auch beim Essen Druck aufzubauen, das ist ja, Essen ist ja viel mehr auch als jetzt einfach Nahrungsaufnahme, sondern es ist ja auch diese Gemeinschaft, das Zusammensitzen, da gehört ja so viel mehr rein, oder?
Total, genau. Und Essen ist tatsächlich auch, Stichwort Autonomie, das Einzige, fast das Einzige, was das Kind absolut allein bestimmen kann. Ja, es kann bestimmen, wann es schläft und es kann bestimmen, was es isst oder nicht. Da können wir so viel ranreden, wie wir wollen. Ja, wir, beim Fernsehen können wir die Bedienung wegnehmen oder so.
Ja.
Aber Essen, wir haben eigentlich keine Chance. Und da ist es gut, direkt zu sagen, okay, ich kann es sowieso nicht ändern. Ich kann nur vorleben und ich nehme den Druck raus.
Genau, und ich ergänze noch ein Thema, wenn ich auf Toilette gehe, weil das ist so dieser dritte Bereich, den ich noch ergänzen würde, warum auch viele Kinder in der Autonomie quasi dann sagen, nö, ich gehe jetzt nicht aufs Klo. Ja, weil es auch einfach damit zusammenhängt, dass das Kind das dann selbst bestimmen will und das dann oft hilfreich ist, in anderen Bereichen diese Autonomie mehr zu fördern oder das Autonomiebedürfnis schon vorbeugend gut zu erfüllen. Das ist spannend, dass du das gerade auch so betonst. Das ist wirklich genau so beim Essen. Ich habe noch so einige Gedanken im Kopf, weil ich viele Eltern habe, die ich begleite und die immer wieder Fragen auch zum Essen stellen. Lass uns dieses Süßigkeiten-Thema noch einmal kurz zum Ende bringen. Was wäre denn so deine Grundempfehlung, gerade wenn auch eine Familie Geschwister hat, das eine Kind eher dazu neigt, viel zu essen, das andere vielleicht gar nicht so viel. Wie würdest du damit umgehen, dass es so eine gute Balance ist?
Also wenn es tatsächlich so ist, dass es ein Kind gibt, was die Tendenz hat, auch gerne mal die Vorräte der Geschwister zu räubern, würde ich tatsächlich dahingehen, dass ich sage, jedes Kind bekommt eine Box, im Zweifel sogar mit Schloss, wenn es den Kindern wichtig ist, wie auch immer, wo jeder seine Sachen haben darf. Und wenn das Kind, was tatsächlich keine Grenze kennt quasi, mit dem könnte man eine Vereinbarung treffen, dass man als Mutter sagt oder als Vater, pass auf, ich passe gut auf deine Dinge auf und du kriegst von mir jeden Tag was davon. Und damit es nicht zu viel wird und dein Körper keinen Schaden davon hat, teilst du es dir ein und ich helfe dir dabei. Also das könnte eine Möglichkeit sein.
An der Stelle würde ich euch auch gerne gleich alle, die zuhören, nochmal die Folge von Stark mit Fidi, wo ich ja als pädagogische Skriptberaterin mitgearbeitet habe, empfehlen zum Thema Süßigkeiten, weil da Fidi, die Fledermaus, den Kindern, das auch so den 5-, also 6-jährigen Kindern, den Vorschulkindern, genau das so erklärt, ja, und da im Grunde dann die Lösung gefunden wird, es gibt jeden Tag halt so eine kleine Menge und das Kind darf mitbestimmen, was es ist und da haben wir schon so viel positive Rückmeldung bekommen, dass Kinder das absolut lieben, dann selber bestimmen zu dürfen und es so zu machen, wie es Fidi vorgeschlagen hat. Total süß.
Ja,
genau. Nina, gibt es denn außer jetzt auf, also die Gefühle zuzulassen, dann natürlich auch liebevoll in die Führung zu gehen, was Zucker angeht oder auch grundsätzlich einfach die gesunde Ernährung, noch mehr Dinge, die Eltern auf gar keinen Fall bei der Ernährung in der Kindheit machen sollten? Hast du irgendwie so typische No-Gos im Kopf?
Also ich habe erstmal ein Go im Kopf. Ich finde, beim Essen sollte eine möglichst erstmal angenehme Atmosphäre herrschen und zwar ohne Ablenkung. Ich finde es gut, wenn da kein Handy am Tisch ist. Das Telefon darf klingeln. Ich finde, wenn die Familie am Tisch ist, dann darf die da einfach sein, ohne Störung und ohne Ablenkung. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, das Essen in Bausteinen auf den Tisch zu bringen. Das sage ich auch immer meinen Klientinnen, mit denen ich arbeite. Also schau, dass zumindest eine Komponente auf dem Tisch ist, wo du weißt, okay, das können die Kinder essen, davon werden die satt. Und ansonsten möchte ich gerne auch Entlastung bringen für die Mütter. Ich habe Frauen, die kochen teilweise 3-4 verschiedene Essen.
Oh ja, ich weiß.
Kind 1 ist was anderes, Kind 2 ist was anderes, der Vater ist wieder was anderes und man selber fällt völlig hinten runter.
Also ich sage, 50% aller Eltern, die ich begleite, machen das so, als alle, die zuhören, ihr seid nicht alleine. Ja, und am Ende wird nichts davon gegessen. Wie frustrierend.
Ganz genau. Und da gebe ich zumindest meinen Frauen immer weiter, bitte denk erst an dich. Auch wenn das jetzt gerade super egoistisch klingt, aber schau, dass es für dich ein Essen gibt auf dem Tisch, was dir gut tut. Ja, was du wirklich gerne isst. Und idealerweise dann meinetwegen in Komponenten. Dann gibt's eben nicht die gemixten Nudeln, sondern es gibt die Nudeln auf dem Tisch und die Soße und eben noch einen Salat, sodass sich jeder nehmen kann, was er möchte. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass wir Mütter oder wir Eltern lernen, uns da in den Blick zu nehmen und uns nicht dem Kind da unterzuordnen, weil davon hat auch das Kind nichts.
Nee, da sind wir ja auch wieder in dieser hierarchischen Struktur. Ich vermittle ja auch immer diese bindungsorientierte Hierarchie, auch in meinen Kursen. Und da ist es so wahnsinnig wichtig, in erster Linie drauf zu gucken, was brauche ich als Mutter? Weil oft sind ja die Mütter dann auch die Leitwölfinnen der Familie. Und wenn, wie gesagt, die Kinder orientieren sich an den Leitwölfinnen, das ist das eine. Das andere ist, dass es einem selbst ja auch dann gut tut. Und die Kinder ja auch wahrnehmen, wie geht's denn der Mama oder dem Papa beim Essen? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Vielen Dank dafür. Ja, das finde ich ganz spannend.
Ja, und wenn ich selber darauf achte, dass ich wirklich mich gut um mich kümmere, dann kann das Kind auch sehen, ah, interessant, also die Mama ist also das.
Ja.
Ich habe meinen Nudelteller hier und bin auch völlig zufrieden, aber das Kind nimmt das wahr und vielleicht dauert das Monate oder Jahre oder wie lange auch immer. Aber irgendwann kommt der Moment, wo das rauskommt. Das ist ins System gesickert, ja, durch das Wahrnehmen. Und irgendwann kommt der Moment, wo das Kind dann auch mehr bereit ist zu probieren, sein Essverhalten anzupassen.
Bist du dann dafür, komplett auf Zucker zu verzichten?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich halte es auch für völlig unrealistisch. Also was wäre das für ein Leben, wenn ein Kind auf den Kindergeburtstag geht und sagt, nee, danke, ich esse keinen Kuchen, weil ich esse keinen Zucker. Also das möchte ich auch für mich nicht, auf gar keinen Fall.
Ja.
Ich finde es gut, da einen achtsamen Umgang mit zu haben. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass man als Mutter Nein sagt, wenn das Kind beim Supermarkt ein Päckchen Gummibärchen angeboten bekommt. Und dass das Kind das auch weiß. Also das habe ich zum Beispiel mit meinen Kindern dann irgendwann auch geklärt. Ich habe gesagt, wir haben Süßigkeiten zu Hause. Und ich schaue darauf, dass es verträglich ist für deinen Körper. Und deswegen sage ich auch oft Nein, wenn es dann zu viel wird. Und meine Kinder wissen das mittlerweile und das ist in Ordnung.
Ja, total spannend. Ich kenne auch Familien, bei denen es ganz gut funktioniert, gar nichts zu Hause zu haben. Und dann es aber total okay ist, eben wenn man rausgeht, mal ein Eis zu essen oder hier mal auch einen Kuchen zu essen. Also auch das könnte ja vielleicht eine Lösung für manche Familien sein. Ich glaube, da darf auch jeder vielleicht für sich so einen Weg finden. Oder nur ich finde es auch spannend, dass du auch von diesem absoluten Weg so ein bisschen abrätst. Ja, ich meine, ich bewundere tatsächlich auch Eltern, die komplett zuckerfrei leben. Ja, also es gibt ja auch einfach Eltern, die selbst auch alles zuckerfrei backen und dann ganz tolle Kuchen backen, die trotzdem total lecker schmecken. Ja, das ist ja auch alles. Also ich glaube, auch wenn man da so selbst voll dahinter steht und wie du schon sagst, einem das selber total gut tut, kann es wahrscheinlich auch klappen. Nur dann ist halt die Frage, was macht das Kind, wenn es halt woanders ist? Dann ist das vielleicht dann auch okay zu sagen, da darfst du eine Ausnahme machen. Oder das wäre wahrscheinlich auch wichtig. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, weil die Kinder ja auch für sich, ich weiß nicht, ob das auch was mit Zugehörigkeit zu tun hat, was denkst du?
Ich finde schon und ich finde, dass diese krassen Verbote, also alles, was so ins Extreme geht, hat auch die Tendenz, wieder ins andere Extrem zu kippen.
Ja.
Also es kann dann eben auch sein, dass die Kinder dann irgendwann eine Phase plötzlich haben, wo sie sich nur noch von Süßigkeiten ernähren.
Mhm. Und wenn sie als erwachsen sind. Mhm.
Auch, ja, auch vorher schon. Also spätestens, wenn die Kinder Taschengeld bekommen und ich weiß nicht, mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder mit dem Bus, irgendwann hat man keine Kontrolle mehr. Und gerade das finde ich wichtig. Es sollte nicht dieses krasse Kontrollgefühl sein, mein Kind darf nicht. Mhm. Das kann ich nie gewinnen.
Und ich kann es halt nicht das Leben lang kontrollieren, sondern nur solange das Kind eben klein ist. Und da sind wir auch total auf einer Linie, Nina. Ich glaube, alles, was eben zu extrem ist und zu viel Druck führt, kann einfach ins Gegenteil ausarten. Das,
genau. Und da ist es eben immer viel besser, okay, ich lebe etwas vor. Ich zeige, hey, guck mal, da gibt es Alternativen und schau mal, probier mal, was schmeckt dir besser.
Mhm.
Auch hier mit dem Kind zusammen oder gemeinsam in der Küche stehen, wenn man das möchte.
Genau, ja. Dann lass uns doch einmal zu den Eltern übergehen. Du sagst ja, du begleitest Frauen, da rauszukommen. Was ist denn da so der erste Schritt, wenn jetzt Zuhörerinnen oder auch Zuhörer dabei sind, die sagen, ja, ich neige zum emotionalen Essen. Was ist der erste Schritt, um da rauszukommen?
Also bei mir im Coaching ist der erste Schritt immer mal ein Ernährungsprotokoll zu machen. Und das hat nichts von Kontrolle, sondern von Entdecken. Also entdecke ich Muster, entdecke ich Gründe. Und da dann einfach mit der spannenden Frage hinzugucken, warum habe ich das eigentlich gegessen? Das kann auch jeder mal für sich zu Hause machen. Also einfach so grob aufschreiben, okay, was habe ich über den Tag gegessen und was war der Auslöser dafür? War es die Uhrzeit, war es körperlicher Hunger oder war es irgendein Gefühl? Manchmal ist es auch einfach die Gelegenheit. Ne? Also ich bin auf einem Geburtstag eingeladen und da gibt es halt Kuchen, dann esse ich den. Und da mal hinzuschauen, wenn es Gefühle gibt, was sind das für welche? Also ist es Überforderung, komme ich abends immer gestresst nach Hause und brauche dann was zu essen, um runterzukommen? Oder esse ich tatsächlich, um Gefühle zu unterdrücken, die ich nicht da haben möchte? Also diese Erkenntnis ist mal der erste Schritt. Und dann dreht es sich natürlich drum, mal zu gucken, okay, was ist das denn genau für ein Gefühl? Und da mal sachte hinzutasten.
Okay.
Wie heißt das denn, dieses Gefühl? Ja, wenn man dem einen Namen geben würde, wie würde man es denn nennen? Und dann kommt man der Sache schon näher. Und dann können auch Themen aufpoppen, die die Menschen vorher gar nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Vielleicht eine unglückliche Beziehung. Vielleicht ein Job, der schon lange eigentlich nicht mehr der richtige ist. Vielleicht eine konstant schwierige Beziehung zu Eltern oder zu Kindern. Also die Bandbreite ist so groß wie das Leben selber. Da gibt es natürlich alles.
Ich zum Beispiel beobachte bei mir, wenn ich müde bin, dass ich dann eher zum Zucker greife, weil ich vielleicht dann auch nicht die Kapazität oder Kraft habe, mir was anderes zu machen. Jetzt zum Beispiel gerade auch beim Stillen habe ich einen totalen Drang nach Zucker. Vielleicht auch, weil einfach dieser Nährstoff Mangel wahrscheinlich auch da ist, weil ich halt einfach viel mehr zu mir nehmen sollte und wahrscheinlich nicht genug normales Zeug esse. Ja, also ich merke, dass ich kann den ganzen Tag mich nur von Mundschnecken, Nussschnecken, Kuchen, Schokolade ernähren und darf da richtig gut gegensteuern, sonst würde ich wirklich nur sowas essen. Nutella-Brote, oh mein Gott, ich würde am liebsten ganzen Tag Nutella-Brote essen.
Ja.
Nur das ist genau das, was du sagst. Ja, das hat tatsächlich, wenn ich es reflektiere, definitiv die Ursache der Müdigkeit oder vielleicht auch dieses, also diese Erschöpfung auch.
Genau, also Müdigkeit ist eh auch immer ein, Müdigkeit geht bei mir auch mit Überforderung einher. Ja, aber auch dieser physische Schlafmangel oder die mangelnde Erholung, das ist ein großer Heißhungerfaktor definitiv. Und was noch hinzukommt, ist eben ein über lange Jahre aufgebautes Essverhalten, was den Körper eigentlich nicht nährt. Also ein Nährstoffmangel, quasi ein Hunger auf Zellebene. Wenn ich meinen Körper nicht nähere, so wie er es eigentlich braucht, dann empfindet der Körper tatsächlich Nährstoffmangel und produziert Lust auf Essen, Heißhunger.
Okay, das heißt, wenn jemand sich nicht ausgewogen ernährt, auch also jetzt sind wir mal an unsere lieben Mamas zu denken, die gerade zuhören oder Frauen oder auch Papas, dann ist es vielleicht so, dass es einfach nicht ausgewogen genug ist und man deswegen, oder, diesen Heißhunger entwickelt, vielleicht auch zu lange nichts isst. Ja, das erlebe ich manchmal auch, dass ich dann denke, oh, jetzt habe ich es irgendwie 12 Uhr und ich habe noch nicht mal was gefrühstückt, jetzt schiebe ich mir mal den Riegel rein, so ungefähr. Ja, das ist ja auch ganz typisch, gerade jetzt auch mit Baby oder mehreren Kindern, dass man immer erst an die Kinder denkt, bevor man an sich selbst denkt.
Ganz genau. Ja, und da auch auf die Nährstoffkombination einfach zu achten. Also was esse ich denn zuerst? Was kommt überhaupt auf meinen Teller, damit mein Körper funktionieren kann, damit er die Leistung bringen kann, damit ich ihn gesund erhalte?
Und was würdest du da alles draufpacken? Also wir können jetzt gerne mal bei meinem Beispiel bleiben. Ich bin ja jetzt gerade junge Mama, klar, ich bin jetzt auch noch beim Stillen, aber lass uns doch gerne mal sehr konkret werden, um Heißhunger zu vermeiden.
Also vom Essen her ist es wichtig, dass man regelmäßige Mahlzeiten hat. Von daher würde ich dir total dich einladen, ein Frühstück einzuplanen. Es gibt viele Frauen, die das Frühstück weglassen, weil sie sagen, nee, komm, das spare ich mir schon mal. Ich habe morgens eh keinen Hunger. Und dann gibt es zum Mittagessen irgendwie einen Salat oder so, ne, oder irgendwas Kleines. Und dann kommt nachmittags der Heißhunger. Der Körper holt sich das irgendwann, weil er die Energie wirklich braucht. Und um das zu vermeiden, ist es gut, tatsächlich morgens anzufangen mit einem Frühstück, was den Körper nährt.
Ja.
Da dürfen auch alle Makronährstoffe drin sein. Da darf Eiweiß drin sein, da darf Fett drin sein, da dürfen Kohlenhydrate drin sein und Ballaststoffe. Möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel und prinzipiell eine große Gemüseportion pro Mahlzeit ist super wertvoll. Nicht gleich zum Frühstück, aber zum Mittagessen dann spätestens, damit der Körper eben einfach versorgt ist.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Joghurt mit Haferflocken und Obst esse am Morgen, wäre das zum Beispiel gut, oder?
Das wäre eine gute Idee, genau. Ich würde dir raten, noch ein paar Nüsse drüber zu machen. Ja, also Leinsamen oder Walnüsse, ein paar drüber.
Ja.
Das ist schon mal eine richtig gute Idee. Genau.
Okay, und dann
ein salziges Frühstück, wenn du die Süßlust gegen Tagesmitte oder Ende noch ein bisschen drosseln möchtest.
Was war das? Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden.
Salziges Frühstück sogar, das fördert auch, also das mindert den Heißhunger auf Süßes über den Tag.
Oh.
Weil unsere Zunge gewöhnt sich auch an den Geschmack. Ja? Also wir erwarten dann irgendwann auch einfach diesen Geschmack, der immer kommt.
Genau.
Und da ist ein salziges Frühstück tatsächlich gut, wenn man das möchte. Ne? Also wenn man da Thema mit Zucker hat, wäre das ein guter Ratschlag.
Alles klar. Gut, das werde ich mal ausprobieren. Vielen Dank. Und dann würdest du mittags einfach wahrscheinlich auch da wieder alle Nährstoffe auf den Teller. Du sagst immer, eine große Portion Gemüse wäre gut, egal wahrscheinlich ob gekocht oder auch rohes, egal, oder? Weil Kinder lieben ja oft diese rohen Gemüsesorten.
Das ist je nach Geschmack. Also natürlich steckt im rohen Gemüse noch mal mehr drin, aber gekocht ist es auch völlig in Ordnung, wenn es nicht total tot gekocht ist. Das ist wichtig für die Nährstoffversorgung, für die Ballaststoffe, dass unser Darmbiom gesund ist. Auch ganz wichtig für unser Immunsystem, dass die Verdauung funktioniert. Und ja, da darf wirklich alles drauf sein. Also viele Frauen, die zu mir kommen, sagen, oh Gott, ich darf abends keine Kohlenhydrate essen. Und das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Natürlich ist es nicht förderlich, einen riesen Teller Nudeln zu essen und sonst nichts, aber keine Angst davor. Also das ist, ich möchte, dass die Frauen die Angst davor verlieren, was Falsches zu essen und dann, dass dann irgendwas ganz Schlimmes passiert. Diese Angst nehmen dich viele wirklich.
Ja, das ist total schade, oder? Weil es nimmt einem auch so die Freude. Und ich zum Beispiel, ich liebe Essen. Also für mich ist zum Beispiel Urlaub ohne ein tolles Essen kein Urlaub. Also ich bin auch so, es gibt ja Menschen, denen Essen nicht so wichtig ist. Nur, also für mich ist es wirklich eine Einschränkung der Lebensfreude, wenn ich jetzt irgendwie nicht das zu essen kriege, was ich auch brauche oder möchte. Das finde ich total spannend. Ja,
ganz genauso. Ja, also ich liebe es auch, Urlaub zu essen. Und will mir keine Gedanken darum machen.
Und wie ist es denn mit den Zwischenmahlzeiten? Du sagst, Zwischenmahlzeiten sind empfehlenswert. Wenn ich jetzt an Frühstück denke, okay, das darf auch salzig sein. Was wäre denn so die nächste Zwischenmahlzeit? Würdest du dann empfehlen, alle 2 bis 3 Stunden zu essen?
2 bis 3 Stunden. Das kommt tatsächlich auch drauf an, was braucht denn der einzelne Mensch? Der eine bewegt sich viel, der andere weniger, der eine hat einen hohen Bedarf, der andere weniger hoch. Also ich würde sagen, so 4, 5 Stunden sind ein guter Raum zwischen 2 Mahlzeiten. Und wenn man dann merkt, oh, ich könnte jetzt gerade die Packung Milchschnitte verdrücken, könnte man mal die Uhr checken, wie lange ist meine letzte Mahlzeit eigentlich her? Und wenn die länger her ist, dann ist es einfach höchstwahrscheinlich ein Energiemangel, den mein Körper da anmeldet, den ich dann auch adäquat beantworten kann. Also ich finde eine Zwischenmahlzeit, wenn man zum Beispiel um 12 zu Mittag isst und dann erst um 18, 19 Uhr zu Abend, ist es sehr, sehr ratsam, irgendwann nachmittags was zu essen.
Und da würdest du auch einfach dann wahrscheinlich Gemüse oder Nüsse oder Obst oder sowas empfehlen, oder?
Genau, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Man kann das kombinieren. Man kann Obst mit Nüssen kombinieren oder mit Joghurt oder Hummus zum Beispiel mit Gemüse, wenn man das mag. Oder meinetwegen ein gekochtes Ei mit irgendwie noch ein bisschen Rohkost dazu. Das wären coole Zwischenmahlzeiten, die satt machen. Die den Heißhunger am Abend vorbeugen.
Ah, verstehe. Okay. Ich glaube, dass tatsächlich viele dann am Abend diesen Heißhunger entwickeln und vielleicht auch, wenn die Einschlafbegleitung auch noch irgendwie total anstrengend waren, dann ist man so froh, dann irgendwann diese Tüte Chips wahrscheinlich in sich reinschließen zu können, so ungefähr, ja, weil der
ganze Tag. Die emotionale Komponente dann wieder durch.
Genau, wieder diese Erschöpfung oder vielleicht auch der Frust oder was dann auch vielleicht dahinter stehen mag. Ja.
Auch dieses Gefühl, jetzt war ich den ganzen Tag für andere da, jetzt möchte ich auch mal für mich da sein und mir was Gutes tun. Und wenn das dann so gekoppelt ist mit Chips auf der Couch vom Fernseher, dann ist man da dabei. Also da ist es immer gut, auch wirklich zu gucken, was ist mein Grund und wie kann ich mir eigentlich das geben, was ich wirklich brauche.
Ja, da würde ich gleich noch mal kurz einen Schritt zurück zu den Kindern gehen, weil das ist auch was, was ich in Beratungen immer vermittle. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Dass es manchmal ist es ja so in Familien, dass immer eine schöne Aktivität mit was Süßem verbunden wird. So jetzt belohnen wir uns mit einem Eis oder jetzt belohnen wir uns mit was Süßem oder wir schauen einen schönen Film und essen dazu Chips. Wie siehst du das denn, Nina? Weil ich versuche immer eben zu vermitteln, wenn es möglich ist, das nicht unbedingt immer zu koppeln, weil die Kinder das ja auch als Gewohnheit mitnehmen.
Definitiv, ja. Also ich würde es auch entkoppeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man Schönes machen kann. Also gerade als Belohnung würde ich niemals das Essen instrumentalisieren. Man kann dem Kind den Rücken kraulen beim Fernsehen oder man kann die Füße massieren oder einfach nur zusammen kuscheln beim Fernsehen. Ist Geborgenheit genug? Oder wenn man irgendwo, weiß ich nicht, das Kind was Tolles gemacht hat, kann man sagen, hey, wir machen zusammen einen Ausflug. Ja, wir gehen in den Kletterwald oder wir gehen ins Kino. Und wenn es dann da meinetwegen die Gelegenheit gibt, ein Eis zu essen, kann man ja immer noch Ja sagen. Aber ich würde es nicht von vornherein koppeln.
Total spannend, dass du es auch so siehst. Das freut mich sehr. Dann hast du ja gerade dieses Thema mit dieser Zuckersucht angesprochen. Ich weiß, dass ganz viele Frauen, die ich begleite, auch einen riesigen Zuckerhype haben. Du hast gerade eine Sache schon genannt, die man machen kann, um davon so ein bisschen wegzukommen. Was hältst du denn von so Sachen wie Datteln oder es gibt ja auch dieses Sirup, das quasi kein richtiger Zucker ist oder dieses Erythrit, das man auch als Ersatz verwenden kann. Wie siehst du das denn?
Also beim Zucker ist meine Erfahrung, gibt es zwei Möglichkeiten vorzugehen. Der eine ist quasi, wenn ich nicht so ein Riesenthema damit habe, aber so ein bisschen reduzieren möchte, dann sind das gute Alternativen. Mhm. Weil also eine Dattel ist ein hochkonzentriertes, süßes Lebensmittel. Das ist wirklich Zucker, da muss man sich nichts vormachen. Gleichzeitig stecken da natürlich noch viele andere Nährstoffe drin. Und das kann durchaus eine Alternative sein.
Also bevor ich mir jetzt das Stück Schokolade reinschiebe, schiebe ich mir lieber die Dattel rein.
Wenn es nicht dazu führt, dass es dann 10 Datteln sind.
Oh, schade. Ich meine, ich hätte so gerne eine andere Antwort gehabt, aber okay, alles klar.
Ja. Gleichzeitig, die Dattel hat auch eine hohe Blutzuckerspitze zur Folge. Und gerade für Frauen, die wirklich sagen, boah, ich komme von diesem Zucker nicht los, ist der Weg eigentlich ein anderer, nämlich tatsächlich mal eine Zeit, eine überschaubare Zeit, aber dennoch eine Zeit, wo man komplett auf Zucker verzichtet.
Auch auf Obst?
Auch idealerweise auch auf Obst, weil viele unserer Obstsorten tatsächlich krass süß gezüchtet sind. Also man macht es dem Körper einfacher, wenn man das dann macht. Ja, wenn man dann wirklich sagt, okay, 3-4 Wochen mal Zero. Und da haben viele Leute Angst vor. Und ich sage dann immer...
Ich kriege schon Schnappatmung, Lina, wenn ich nur daran denke.
Oh. Gleichzeitig ist das nach einigen Tagen sehr viel leichter, als man denkt. Und danach hat man ein ganz anderes Leben, weil man nicht mehr so krass auf diesen Zucker abfährt. Ich kenne Frauen, die über Jahrzehnte mit diesem Zucker kämpfen. Und angesichts dieser langen Zeit, sage ich immer, ist eine Spanne von 3-4 Wochen auch eigentlich gar keine Zeit. Also das kann man tatsächlich stoppen, diese krasse Zuckersucht mit so einer, ja, es ist eigentlich ein Entzug.
Ja, genau. Entzug, also im Grunde einfach auf alles verzichten, wo in irgendeiner Form Zucker drin ist.
Ja,
und da du würdest allerdings trotzdem weiter Weizen und Kohlenhydrate und sowas essen.
Ja, das kann man machen. Also Stärke kann man essen. Mhm. Wenn man sich es auch da leichter machen will, nicht unbedingt Weißmehl, also Kaiserbrötchen, Croissant etc. Mhm. Aber das wäre eingebettet, klug eingebettet in andere Nährstoffkomponenten nicht so schlimm.
Okay, verstehe. Das heißt, also ich habe zum Beispiel diese Luven-Diät gemacht vor der Geburt. Die kennst du vielleicht, oder? Dass man da auch auf Zucker und Weißmehl verzichtet. Und es hat mir schon echt richtig gut getan. Also ich gebe es ungern zu, nur es hat mir wirklich richtig gut getan. Und ja, ich war danach schon jetzt sehr froh, dass ich auch wieder Zucker essen kann. Nur ich glaube, das ist definitiv der Weg, Nina. Also es hört sich sehr schlüssig an, definitiv. Ja. Mhm. Und da hilfst du Frauen dann auch, oder? Durch deine Arbeit, die du anbietest. Weil du hast ja jetzt auch ein Programm, das du startest. Vielleicht magst du abschließend davon noch erzählen.
Ja, genau. Ja, am 18. Mai startet mein großes Online-Programm Reset. Das ist in 10 Module aufgegliedert, um Frauen wieder in ein positives Verhältnis zum Essen und zu ihrem Körper zu führen, was dann langfristig automatisch dazu führt, dass man überflüssige Kilos auch verliert. Also es ist keine Diät, ganz explizit nicht, sondern es ist für all die Frauen da, die sagen, ich habe genug Diäten probiert, hat nicht funktioniert, ich möchte jetzt wirklich wieder Frieden bei diesem Thema haben und wieder gesund essen lernen.
Das Wichtigste für unsere Kinder, das auch vorzuleben. Ja,
toll. Genau. Und da spielt auch emotionales Essen in dem Kurs eine große Rolle, wie ich neue Gewohnheiten etabliere, etc. Und zum Thema Zucker habe ich gerade noch einen Kurs in Planung, der ist aber noch nicht fertig. Aber da wird es demnächst einen Kurs geben für alle die sagen, ich möchte das mal begleitet machen, so eine Phase der Zuckerfreiheit. Das startet wahrscheinlich im Juni.
Okay. Ach, das ist total spannend. Ich hätte gerne noch eine abschließende Frage gestellt, weil ich weiß, dass es viele Eltern nochmal für ihre Kinder interessiert. Was mache ich denn mit Kindern, die, sage ich mal, so schlechte Esser sind? So wird es ja oft bezeichnet, ja. Du hast ja schon gesagt, du das im Bausteinessen würdest du anbieten. Vielleicht kannst du dazu noch so ein paar Tipps geben.
Also du meinst schlechte Esser, weil sie sehr wählerisch sind oder weil sie generell.
Wählerisch, weil sie auch nur sehr einseitig essen und vielleicht auch insgesamt einfach wenig essen.
Also es gibt ja den schönen Spruch, es ist noch kein Kind vorm vollen Teller verhungert. Ich würde da tatsächlich komplett den Druck rausnehmen und Vertrauen ins Kind bringen und sagen, das Kind weiß, was es braucht gerade. Und wenn es gerade eine Phase hat, wo es wirklich nur Knäckebrot isst oder wo es nur Nudeln ohne alles isst, die geht vorbei.
Okay. Einfach wirklich auch ganz entspannt damit umgehen und sich überlegen. Ich sage auch oft, das sage ich bei allen Themen, sich immer überlegen, ist es jetzt wert, daraus wirklich ein Problem auch zu machen und mich da als Mutter oder Vater auch reinzusteigern, ja, weil man natürlich in Sorge ist. Oder sage ich einfach, ja, ich versuche mich zu entspannen, guck, wo ist auch mein eigener Anteil, welche Ängste schwingen da auch mit. Das erlebe ich halt oft, weil ich ja auch viel innere Kindarbeit mache, dass da gerade auch beim Thema Essen einfach ganz viel, ja, innere Kindthemen am Start sind.
Ja, total.
Ja.
Also ich kann daraus ein Riesenthema machen. Ich kenne eine Familie, da hat der Sohn eine Weile nur Pommes gegessen und dann sind die tatsächlich zum Beispiel auf Familienfeiern vorher zu McDonald's gefahren und haben dem Sohn Pommes gekauft, weil sonst hätte er da ja nichts essen können. Und das kommt aber auch aus einem großen Druck heraus, dass die Eltern immer wieder versucht haben, den Sohn zum Essen zu bringen, dass er gesunde Essen, Sachen essen soll und irgendwann hat er total verweigert. Deswegen, meine Erfahrung ist, kein Druck bei diesem Thema. Gerade wenn Kinder mal eine Weile schlecht essen, der Körper wird irgendwann dafür sorgen, dass das Kind Nahrung aufnimmt. Er darf.
Das ist auch dann so dieser Moment, wenn Kinder manchmal abends im Bett liegen und dann nochmal Hunger haben. Ja, also ich finde auch da ist es manchmal ganz gut, vielleicht entspannt damit umzugehen und zu sagen, mei, dann essen wir jetzt halt nochmal was. Ja, also weil es auch ja Kinder gibt, die es manchmal auch erst spüren, wenn der Körper zur Ruhe kommt, dass sie Hunger haben. Das erlebe ich auch oft, dass dann so dieser Klassiker, das Kind liegt im Bett und ich will jetzt entweder noch nicht schlafen und versuche mir einen anderen Weg zu finden, oder es ist wirklich so, dass die Kinder dann Hunger kriegen, wenn der Körper so richtig zur Ruhe kommt.
Ja, das gibt's auch.
Ja. Gibt es denn da irgendwas, was du den Eltern empfehlen würdest, was die Kinder essen dürfen, wenn sie abends im Bett liegen und sagen, Mami, ich habe noch Hunger?
Also meine Erfahrung ist, dass die Kinder dann eh ganz genau sagen, was sie wollen.
Ja.
Ich würde jetzt keine Süßigkeiten tatsächlich anbieten. Aber wenn sie noch eine Banane essen wollen oder ein Butterbrot oder sowas, dann alles das, was schnell geht. Ich glaube, da ist es eher wieder, wie viel Aufwand macht mir das? Ja, ich würde mich jetzt nicht als Mutter in die Küche stellen und Nudeln kochen. Halb neun sagt, ich hätte gerne einen Teller Nudeln, sondern das, was schnell geht, das kann das Kind essen.
Hey, ja,
Genau.
super. Vielen Dank, liebe Nina. Ich glaube, wir haben ganz viele spannende Tipps mitnehmen können. Ich danke dir sehr für deine Expertise und für alle, die mehr wollen. Wir packen natürlich den Link zu Nina in die Shownotes. Auch bei Instagram findet man dich ja, oder? Und mit deinem
Genau.
Profil.
Genau,
Ja,
bei
genau.
Instagram
Das heißt, da könnt
meldet
ihr auch vorbeischauen. Ja. Wie
euch.
heißt du da?
Nina Veit in einem Wort. At
Ah,
Nina Veit.
okay.
Genau.
Okay, ja, schön. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für dein 8-Wochen-Programm. Vielleicht schickst du mir mal den Zugang.
Gerne.
Ich mache super gerne mit, nein, Spaß. Also ich glaube tatsächlich, dass es für mich auch so sehr spannend ist, auch wirklich mal auf diesen Zucker zu verzichten. Grundsätzlich ernähre ich mich sehr gesund, nur ich glaube, dass dieses Zucker weglassen wirklich mal jetzt so gerade so nach dieser Stillzeit oder in der Stillzeit vielleicht eine gute Idee wäre.
Ja,
Genau.
definitiv. Zumal
Nehme
eben
ich mir mit.
ja auch die Geschmäcker von dem übernimmt, was du
Ja, genau.
Gut, vielen, vielen
Liebe
Dank.
Nina, alles Gute für dich. Danke, dass du da warst. Tschüss.
Bis dann, mach's gut. Tschüss.